Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tribüne Est, dem royalen Unfug aus St. Gilles. Die Sommerpause ist vorbei und bei Royal Union St. Gilles hat sich einiges getan. Ein neuer Trikotsponsor, wie ich finde, ein fantastisches Heim und ein wunderbares Auswärtstrikot, viele Neuzugänge, der Abschied einer echten Vereinslegende und natürlich gilt es auch auf die kommende Champions League Qualifikation gegen Bodo Glimt zu schauen. Das machen wir oder mache ich gemeinsam mit Justus vom Fanclub Union. Wir beleuchten die wichtigsten Entwicklungen rund um diesen wunderbaren Verein. Welche Transfer machen Hoffnungen? Wie sehr schmerzt der Abschied von unserem Kapitän? Und was bedeutet die mögliche Diskussion über einen Wechsel unseres Keepers? Wir werfen einen Blick auf die Vorbereitung, die ersten Eindrücke der neuen Mannschaft und darauf, warum Union trotz vieler Veränderungen wieder Großes erreichen könnte. Viel Spaß bei der neuen Episode und herzlich willkommen, Justus.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Danny, liebe Zuhörenden.
Schön, dich zu hören. Wie groß ist denn deine Vorfreude auf die neue Saison?
Ja, die ist sehr groß. Es ist eine Saison voller Umbrüche, wie du schon gesagt hast, und wir beim Transferteil sicher noch näher besprechen werden. Neuer Trikotsponsor, der wahrscheinlich besser zu uns passt als der alte. Ich meine, man freut sich immer auf mehr Fußball. Ich habe ja die WM auch nicht wirklich geguckt und hatte jetzt auch eine lange Fußballpause, im Gegensatz zu vielen anderen, denke ich. Und von daher ist meine Vorfreude ziemlich groß. Ich bin allerdings auch noch im Sommerreisefieber. Die Saison in Belgien fängt ja aus meiner deutschen Sicht immer ein bisschen früh an. Auch jetzt, obwohl wir ja die Playoffs abgeschafft haben und es ein bisschen weniger straff ist im Programm. Ja. Also wird sich zeigen lassen, aber da werden wir gleich auch nochmal genauer drüber sprechen. Aber jedem Anfang sitzt ein bisschen Magie inne. Wir zum Thema, was sich verändert, haben wir jetzt viel geredet. Es ist ja auch Veränderung, dass der Trainer bei uns bleibt. Ich hoffe, dass es ja diesmal nicht nach ein paar Monaten gehen wird. Das wäre ja dann auch was Neues, dass Union einen Trainer über zwei Saisons hält. Und abgesehen von diesen, also ein paar Abgängen, stehen ja viele andere Abgänge noch nicht fest und sind auch zum Teil nicht korporiert, die ich jetzt erwartet hätte. Das würde ja auch dafür sprechen, dass es ein bisschen weitergeht. Aber ja, das werden wir in der kommenden Stunde sicher näher besprechen.
Genau, also du hast eine grundsätzliche Vorfreude. Kannst du vielleicht so das Vereinsumfeld, wie nimmst du das so wahr? Ist da das ähnlich wie bei dir? Ist da recht Ruhe? Ist das wie immer in der Sommerpause oder ist in dieser Sommerpause durch die WM ein bisschen was anders? Oder gibt es da eigentlich keine auffälligen Entwicklungen? So die Stimmung, manchmal hat man ja, dass irgendwie etwas extrem kritisch ist, was weiß ich, rund um die neuen Trikots oder irgendwas extrem kritisch. So einfach das Vereinsumfeld, ist das eher ruhig oder gibt es irgendwie einen großen Aufreger gerade?
Ich denke, was den Verein angeht, ist alles ruhig. Es gibt eine Aufreger innerhalb der Fanszene. Ich weiß nicht, ob du das verfolgen konntest, dass die Person, die Ultragruppe, die Boys aufgerichtet hat und auch auf den Capo gemacht hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte, und die letzten zwei Jahrzehnte, dass der sich überworfen hat mit einem Großteil der Ultras, der Ultragruppe der Boys und jetzt sein eigenes Ding gründen möchte oder gegründet hat. Die Senne Kuh heißt es. Senne ist der niederländische Name für die Seine, also den Fluss, an dem Brüssel liegt, also nicht die Seine in Paris, das ist nicht verwechseln. Und ja, das wird sich ein bisschen zeigen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Der Großteil der Menschen, die in der organisierten Fanszene an der Stelle waren ja eher in eine Richtung, die sich so ein bisschen in eine Normalität aus Benelux-Sicht entwickelt hat. Also, dass die es eher so machen wollten, wie es halt auch in anderen belgischen Clubs oder niederländischen Clubs normal ist, was den Support angeht. Während andere um diese eine Person herum nicht mit allen Entwicklungen super glücklich waren, wie ich das von außen wahrgenommen habe, sage ich mal. So, und da wird sich halt zeigen lassen, ob das der Fanszene gut tut, das ein bisschen zu trennen. Dass halt die Leute, die das aus einer Benelux-Sicht klassischer machen wollen, sich halt auch ein bisschen vielleicht einfach woanders hinstellen. Und inwiefern das jetzt, also diese Unzufriedenheit und dieses Auseinanderbrechen dann tatsächlich in irgendwie Streit oder in vielleicht wenig Koordination zum Beispiel führt, wie das sein kann, sieht man ja zum Beispiel in Anderlecht, wo ja auch zwei Ultragruppen in verschiedenen Teilen des Stadions stehen und die auch nicht miteinander singen, so ein bisschen so wirklich. So, also das ist schon schwierig und ich hoffe, dass es gelingt, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und das Beste für den Verein zu wollen. Gleichzeitig hätte ich das kritisch gesehen, wenn sich die gesamte Fanszene immer weiter in Richtung dessen entwickelt hat, was halt anderswo normal ist. Ich glaube, es ist immer gut, wenn eine Fanszene und ein Verein auch das herausstellen, was für sie einzeln von Gewichtung ist. Ich denke, wir werden das weiter begleiten. Ich denke, es ist auch wichtig, da jetzt nicht zu sehr in Mutmaßungen zu verfallen. Andererseits, deswegen würde ich es dabei belassen.
Nur noch mal eine Frage dazu. Ist es, also es gibt immer in solchen Gruppierungen immer mal auch ein Dissens und auch ein Auseinanderleben. Aber das Besondere bei Union war ja das Festlegen, wir bleiben beim positiven Support. Das ist uns wichtig. So. Ist es immer wieder ein Streit auch um diese Ausrichtung oder sind es andere Themen?
Ich glaube, das Positive oder ob dieses der negative Support auch Teil davon wird, das habe ich jetzt nicht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung gesehen. Es waren eher so Sachen von wegen wie, ich will nicht sagen tagespolitisch, aber vielleicht so wochen- oder monatspolitisch möchte man sein. Oder wie bundpolitisch auf der anderen Seite. Da ist ganz klar ein Dissens wahrzunehmen. Und auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen, wie offen möchte man sein. So, also eine Ultragruppe oder, also ja, eine wirkliche Ultragruppe ist ja dann auch wo ein bisschen mit geschlosseneren Reihen, mit so ein bisschen einem Misstrauen gegenüber Menschen von außen, die man nicht kennt, wo man sich dann Vertrauen entwickeln muss, wenn man von außen kommt. Und das war bei Union aus meiner Sicht eine sehr, sehr lange Zeit nicht so. Und die Fankultur hat es aus meiner Sicht ausgemacht, dass sie sehr offen war. Das hat aber auch abgenommen in diesem Normalitätsprozess, würde ich sagen. Und zum Teil war das auch einfach normal, weil wenn da du mit 500 Leuten in einem Heiselstadion stehst oder mit 1500 und dann singt irgendwer was, dann stimmst du halt mit ein so und bist dann nicht so ein bisschen, oh, wir sind die Ultras, wir singen nur das, was wir angefangen haben zu singen. Sondern wir sind froh über jeden, der sich da einbringt. Während das jetzt in einem vollen Stadion Stade Marion eine andere Geschichte war, weil man da halt auch so ein bisschen seine Hoheit verteidigen wollte und das halt normalisieren wollte, dass halt der Capo bestimmt was gesungen wird und Spontanität nicht so den Platz hat.
Ich habe es verstanden und finde deine Intention auch richtig zu sagen, wir beobachten das weiter, lenken da jetzt nicht so einen Schwerpunkt drauf, aber danke, dass du diese Entwicklung mitgebracht hast, denn das ist ja schon was Wichtiges, weil die Fans und insbesondere natürlich hier die Boys, die Entwicklung des Vereins über viele Jahre geprägt haben und natürlich auch sehr wahrgenommen werden. So, wir haben einen neuen Trikotsponsor und natürlich habe ich mich riesig gefreut, dass Orange jetzt auf den Trikots steht. Ich hätte natürlich noch die Farben angepasst, aber ich vermute, da wärst du mir aufs Dach gestiegen. Wie gefällt dir der neue Hauptsponsor und passt der zur Union?
Also ich persönlich habe ja mit Blau-Gelb auch so ein bisschen Probleme, von daher ist gar nicht so schlimm. Nein, ernster gesagt, Orange war schon lange Sponsor bei uns. Das ist nämlich die Mutterfirma von dem Rückensponsor, den wir jetzt die letzten drei Saisons oder so hatten, von Hey. Hey ist quasi so wie Congstar zu Telekom in Deutschland, ist Hey zu Orange in Belgien. Und ich weiß nicht, ob Hey als Marke weiter besteht, ich glaube schon. Aber Orange hat jetzt sich gesagt, nee, wir übernehmen das und gehen dann, ja, ersetzen dann Lotto. Ich habe das gar nicht so sehr mitgekriegt, das war ja ziemlich schnell, früh angekündigt. Weil kann da jetzt auch wenig Hintergründe zu sagen, außer dass es halt eine bestehende Geschäftsbeziehung schon ist zwischen den Vereinen at large, also zwischen den Organisationen at large, Entschuldigung. Und ja, es ist natürlich so ein bisschen, wenn man drauf guckt und dann ist da in Blau auf Gelb Cheetah Orange. Es macht was mit einem und es ist bei den Auswärts- oder Torwart-Trikots nochmal abgefahrener. Aber es ist dann natürlich andererseits, ich kenne die Diskussion von aus Hannover gab es das mal, als TUI Hauptsponsor war, was eigentlich zu sehr schönen Trikots geführt hat, also an der Stelle, hatten die einmal den Wunsch, dieses Blau von TUI auch als Dritt-Trikotsatz zu verwenden, schon Jahre in dieser Beziehung drin. Und ich finde es gut, dass Orange das zumindest jetzt noch nicht gemacht hat, dass sie, also Orange und Gelb sind natürlich auch nah aneinander, sondern dass sie sich da der Farbwelt von Union gefügt oder sich damit arrangiert haben. Das ist vielleicht eine gute Formulierung.
Ja. Finde ich auch, vielleicht kann man das Keeper-Trikot so machen, dann wird es ja irgendwie passen, ne?
Okay. Ja, das Keeper-Trikot ist aber auch blau, also oder lila oder so. Also das, ich denke, diese Saison kommt da nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es entweder als Sondertrikots das irgendwann geben könnte oder als besondere Sponsorentrikots, die dann vielleicht nur Orange ausgibt. Sowas machen ja Sponsoren auch manchmal gerne. Oder halt in den nächsten Saisons, da wird man halt abwarten müssen. Wir haben mit Orange nicht so viel am Hut. Andererseits hat das aber auch in Belgien, haben das irgendwie wenig Vereine, wenn ich das richtig übersehe. Es ist halt, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland, wo neben deinem Herzensverein es halt in erster Linie mit den Niederlanden assoziiert wird. Und ich meine, Belgien ist ja nochmal näher an den Niederlanden ran insgesamt. kulturell. So, also von daher kann man das, glaube ich, auch beruhigt abwarten. Und wenn dann irgendein dritter Trikotsatz oder halt irgendein Sondertrikot, da kommen wir sicher gleich auch nochmal zum Trikotausrüster, zum neuen, der das ja gerne macht, dann hoffe ich, dass die meisten damit auch leben können.
Ist letztendlich ein unaufgeregter Wechsel. Ich finde, der Verein hat das ja professionell gemacht, hat sich ordentlich verabschiedet, hat den neuen begrüßt, finde ich wirklich gut gemacht. Hier, wir haben jetzt keinen Wettkonzern irgendwie als Sponsor. Also es gibt wenig Grund zur Diskussion und so habe ich das auch wahrgenommen, dass das wahrgenommen wurde, aber keine Aufregung gab.
Also das Einzige wirklich dieses Mind, jetzt kann man den englischen Kraftausdruck benutzen, was es mit einem im Kopf macht, wenn man halt das sieht und die Farbe halt nicht vorkommt in einem Farbding, ja.
Damit aber es letztendlich auch im Sinne des Sponsors, weil es fällt halt trotzdem auf, ne? Also
stimmt.
Dann gibt es neue Trikots. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das wirst du mir gleich erklären. Also es gibt einen neuen Ausrüster. Deswegen gibt es auch ein neues Heim- und Auswärtstrikot. Das war bisher anders. Ich vermute, es hat einfach was mit dem neuen Ausrüster zu tun, dass man dann gesagt hat, wir machen jetzt einmal komplett beides. Wie sind die ersten, also das Heimtrikot gelb-blau mit einem blauen Kragen, das Auswärtstrikot hellblau, nicht mit Kragen. Wie gefällt es dir? Wie gefällt es dem Umfeld? Es sind auf jeden Fall neue Trikots. Und ja, nee, wie ist dein Geschmack, also wie ist das, auf welchen Resonanz ist das bei dir gestoßen?
Die Farbgebung, also die Kragen sind so ein bisschen, das gefällt manchen nicht, aber das kennt man ja aus jedem Fußballverein, denke ich, das ist eine Geschmacksfrage. Und es werden ja nicht die letzten Heimtrikots ohne Kragen gewesen sein, denke ich so. Also da ein bisschen Varietät drin zu haben, ist, glaube ich, ziemlich gut. Die Farbgebung passt zum Verein, dass es hellblau ist und nicht weiß, ist mal ein bisschen was Neues aus den Auswärtstrikots. Die dritten Trikots haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe die jetzt zumindest nicht vor Augen.
Ich auch nicht, nein.
Das Torwarttrikot gab es halt auch bei der Vorstellung der Trikots. Das ist ja unspektakulär, ein ziemlich schönes Lila. Aber dann ist man halt wieder bei Anderlecht. Ich glaube, also da gab es wenig zu sagen. Es waren jetzt sicher nicht die allerschönsten Trikots der letzten 10 Jahre, aber es ist wahrscheinlich in den Top 5, wenn nicht Top 3, würde ich sagen. Als Heimtrikot, bei den Auswärtstrikots, da habe ich mir noch keine Meinung gebildet, ich habe die auch noch nicht live gesehen. Vielleicht wichtiger ist, dass wir einmal über den Ausrüster selber sprechen, weil der in Deutschland ja auch nicht bekannt sein würde. O'Neill's ist eine irische Firma, nicht zu wechseln mit dem kalifornischen O'Neill, das ist ohne das S hinten dran, die halt Surferwear herstellen. O'Neill's ist eine irische Firma, die in Irland ziemlich viele Vereine ausrüstet und mit denen auch oft Sondertrikots macht und auch mit irischen Künstlern, die man kennt oder auch nicht kennt. Und ich glaube, in England sind sie auch ein bisschen aktiv, aber noch nicht so richtig. In vielerlei Sportsachen, viel Fußball, aber auch viel Rugby. Und das ist jetzt Union ist jetzt der größte nicht britische, ich glaube sogar nicht irische Verein, den sie haben. Sowohl von der Bekanntheit und von dem Trophäenschrank als auch von Stadiongröße und Zuschauerschnitt und so her. Und also auch ein ziemlicher Schritt für die, das zu machen. Aber es passt natürlich, weil unser Management ja auch aus England kommt. Und von Dublin nach London sind die Wege zumindest kulturell nicht so weit wie auf den Kontinent, denke ich, das spielt da mit rein. Und also, wenn sie es so machen wie in Irland, ist man halt von dieser Maxime, dass der Verein sagt, wir beschränken ein bisschen, wie viele Sachen wir produzieren, um halt die Schatulle der Fans zu schützen auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen hinfällig, weil sie halt viele Sondertrikots zu bestimmten Anlässen machen. Kann aber auch positiv gesehen werden, solange die Sachen nachhaltiger produziert werden, ist das vielleicht nicht schlimm, dass es dann da auch mehr Sachen gibt. Es wurde nicht mir gesagt, ob sie es wieder so machen, dass Heim- oder Auswärtstrikot über 2 Saisons gehalten werden. Das hört sich eher nicht so an. Ich glaube, das hätten sie gesagt, wenn das der Plan gewesen wäre. Es gibt ein Kurzinterview in einem französischsprachigen Podcast, das aber auf Englisch geführt wird, mit einem der Manager des Ausrüsters. Das können wir gerne verlinken dazu. Ist aber sehr corporate, also jetzt nicht so, dass man da super viel Neues lernt. Was halt nochmal ein bisschen der Fall ist, dass sie halt auch eher Vereine ausrüsten, die so ein bisschen linker sind, sage ich mal. Also das sicher nicht, also ich glaube, dass sie Probleme hätten, wenn sie irgendwie mit rechteren Sachen in Verbindung gebracht werden. Und viele von den Sondertrikots nehmen auch irgendwie größere Sachen auf, die auch politisch gelesen werden können. In Irland ist es zum Beispiel die Palästina-Frage, aber die ist ja halt da, wird da sehr anders diskutiert, als das wir aus Deutschland oder auch aus Belgien gewohnt sind. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Aber so Sachen wie es Migranten geht, Arbeit, Obdachlosigkeit, es kann gut sein, dass da in die Richtung, in das soziale Gewissen, auch passend zu dem, wie der Club und viele der Fans sich bis jetzt positioniert haben, es da auch Sachen gibt.
Also kann man im Prinzip sagen, es scheint so, dass dieser Ausrüster gut zu diesem Verein passt.
Das ist, denke ich, das Fazit, das da alle gemacht haben. Die Qualität ist auch gut soweit, die Preise sind in Ordnung. Selbst die Leute, die ich kenne, die sich vielleicht eher den Fußball lieber so ein bisschen unpolitischer hätten, also sich nicht in diesem ganz, ganz linken Umfeld finden könnten, die ich ja auch kenne in meinem Fußballumfeld in Brüssel, selbst die waren sehr zufrieden, sowohl mit der Qualität als auch mit der Wahl des Ausrüsters. So, also von daher können wir da, glaube ich, zu guten Gemütes in die Zukunft schauen und uns freuen auf neue Sachen.
Auf jeden Fall. Aber das Thema Nachhaltigkeit behalten wir trotzdem im Blick. Denn das war ja eigentlich ein Konzept, was wir ganz gut gefunden haben. Ja, dass man das über die 2 Jahre, und das muss man mal gucken, wie da der Verein damit umgeht, beziehungsweise wie er erklärt, wo es auch hergestellt wird. Das kann ich alles jetzt nicht so nachvollziehen. Aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit, uns jetzt genauer damit zu beschäftigen. Denn es wird ja etwas länger unser Ausrüster bleiben.
Vielleicht machen wir auch mal ein bisschen Hintergrundfolgen irgendwann mal und sprechen, versuchen da jemanden vor die Kamera zu kriegen, die uns da, also vor das Mikrofon, der uns da ein bisschen mehr helfen kann. Das wäre auch eine Option. Ein Gedanke dazu ist natürlich auch noch, dass halt die Frage ist, ob diese Nachhaltigkeit dadurch kommt, dass man weniger Sachen herstellt. Weil der Club hat das ja auch nicht durchgehalten. Es gab dann zu allen möglichen Sachen Sonder-T-Shirts und Schals und keine Ahnung was nicht alles. Also es war nicht so, dass man sich zurückgehalten hätte bei dem, was der Club zur Verfügung stellt. Und der Markt ist ja auch da. Und das finde ich an der Stelle, also entweder dann muss man sagen, dann macht man quasi nur Trikots und irgendwie ein Set von Shirts und feiert dann aber auch nicht die Sachen, die es zu feiern gibt, was ja für einen Verein auch irgendwo komisch ist. Vielleicht ist es dann besser zu sagen, nein, wir haben dann ein Auge drauf, dass es nicht überhand nimmt und versuchen aber in der Herstellung sozialer und nachhaltiger zu sein. Das ist vielleicht der bessere Weg und der realistischere für einen Fußballverein. Aber auch da kann man treffend drüber streiten. Spannend natürlich, dass Union da viele Sachen, also viele Richtungen begeht und sich ausprobiert. Und man muss ja auch sagen, Union ist ja einer der ersten Vereine, ich glaube überhaupt, der dieses B-Corp-Label, also so ein Nachhaltigkeitslabel, das international gilt, gekriegt hat und auch gehalten hat jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren. Also das spricht ja dann, das würden sie ja, denke ich, ich hoffe, dass für die Leute, die das für das Label verantwortlich sind, dass eine Organisation das dann auch verlieren würde, wenn diese Nachhaltigkeit nicht mehr gegeben wäre. Und Union trägt das ja ziemlich offensiv auch vor sich her, dass sie das haben.
Wunderbar, wir behalten einen Blick drauf. Lass uns zur Saison kommen, zum Spielplan, der gefühlt vor 14 Tagen veröffentlicht wurde, neu ist. Das für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht zum ersten Mal reinschalten, dass es im belgischen Fußball eine klassische Saison gibt. Hinspiel, Rückspiel, Meisterschaft und fertig. Gibt's darum, wir hatten es beim letzten Mal so mal gesagt, es gibt jetzt wieder mal rum Diskussionen, das doch eventuell zu ändern. Ist das jetzt bei allen klar oder gibt es da weitere Diskussionen? Wartet man jetzt die Saison ab, guckt, was rauskommt?
Also ich hatte Angst, dass es noch vor der Saison irgendwie Änderungsversuche gibt, die dann halt das alles wieder hinwerfen und man quasi mitten in der Vorbereitung sich nochmal anders vorbereiten muss. Das ist nicht passiert. Ich denke, dass das jetzt auch zu spät wäre. Sag niemals nie in Belgien, aber ich denke, wird das alle Diskussionen eher für nächste, übernächste oder halt in 3 Jahren die Saisons spannender wären. Das Thema ist insofern aber nicht vom Tisch, als dass viele Leute sagen, dass sie das schade finden, dass die Playoffs weg sind. Viele Leute fanden das Playoff-System für das Pacing in der Saison ganz gut und da gibt's ja auch Sachen, die man dafür finden kann. Ich denke aber, dass also für die kommende Saison ist das jetzt durch und wir spielen eine normale Saison wie die Bundesliga auch, 18 Vereine, 17 Spiele pro Hin- und Rückrunde und nach 34 Spielen spätestens hast du einen Meister. Alles zählt 3 Punkte und gleich und nicht irgendwie, wird irgendwie halbiert von der Punktezahl. Und die Vereine müssen sich jetzt halt drauf einstellen, dass ein Spiel gegen irgendwie Sylte Waregem im September schon genauso viel zählt wie ein Spiel gegen, keine Ahnung, Gent im Mai.
So wird es sein. Eine neue Saison. Wir haben den Spielplan bekommen und starten mit einem Auswärtsspiel. Ich nenne es Westerlo, du nennst es?
Auch Westerlo. Der Niederländisch wird besser und besser.
Okay, und dann im Prinzip eine Woche später startet dann der Heimauftakt. Und wie zufrieden bist du mit dem Spielplan? Tja, also mit dem Start?
Ja, ich bin, wie gesagt, im Urlaub und werde sowohl das erste Auswärts- als auch das erste Heimspiel verpassen. Dann ist ja auch erst noch eine Länderspielpause. Das heißt, mein Liga-Saisonaufstart wird gegen Anderlecht sein, das Derby. Das ist ja auch ziemlich gut, dass es so früh kommt und ein schöner Abschluss des Sommers, denke ich. An der Stelle, das wird sicher cool. Ohne Auswärtsfans, die sind ja gesperrt nach dem Pokalquerereien. Ich habe die Hoffnung, dass der Auswärtsblock dann für Heimfans geöffnet wird, was an sich geht innerhalb der Regularien. Ist dann eine Frage von, dass die Polizei und der Bürgermeister das mitmachen. Und bei der Polizei, das ist ja eine Polizeizone zusammen mit Anderlecht, die sind halt alle eher pro Anderlecht. Kann halt sein, dass da noch Kurieren kommen, aber ich hoffe, dass der Verein das schafft. Und das ist jetzt auch ein einfacher Win, dass wir mal einen Liga-Heim-Rekordkulisse hätten. Das wäre ziemlich cool. Ansonsten ist so, ich habe jetzt mich nicht super krass beschäftigt mit der Ansetzung. Ich weiß, dass wir keine englischen Wochen haben durch die Liga, dann nur durch Pokal und Europa. Das wird sicher eine Sache sein. Und die Taktik von Club Brügge, halt die normale Liga-Saison ein bisschen mit Handbremse zu spielen, sich auf Europa zu konzentrieren und halt erst in den Playoffs voll aufzugehen, muss ich halt jetzt ändern. Da bin ich vielleicht am gespanntesten drauf eigentlich. Also wie die Vereine mit dieser Umstellung umkommen und ob dieser Vorsprung, den Union die letzten Jahre, ja 3 von den letzten 5 Meisterschaften innerhalb der Hauptsaison hatte, ob sich das jetzt ohne Punktehalbierung, ob sich das jetzt wiederholen wird oder ob das jetzt ganz anders wird. Aber das liegt wahrscheinlich weniger als an Union, also natürlich auch mit an Union, als vielmehr daran, wie Club Brügge mit diesem Wechsel umgeht. Aber die haben halt auch so viel Geld und so eine Professionalität und so eine Erfahrungsschatz und so eine Breite im Kader, dass sie das eigentlich hinkriegen müssten. Wir werden es sehen.
Starten wird die Pflichtspielsaison mit dem belgischen Supercup. Union ist zu Gast am 31. Juli beim FC Brügge. Im letzten Saison war es andersrum, war der FC Brügge bei uns zu Gast. Es gab eine 1-2 Niederlage. Welche Rolle spielt der Supercup? Ist halt der erste Auftakt zwischen den zwei Spitzenteams, ne?
Ja, ich glaube, das ist wohl vergleichbar zu Deutschland mit dem Unterschied, dass es schon zur neuen Saison gerechnet wird, glaube ich. Weiß nicht, das ist in Deutschland, das ist, glaube ich, nicht so. Das Jahr davor war es ja genauso, wie es dieses Jahr ist, also vor 2 Jahren. Der Meister ist immer der Gastgeber und die letzten beiden Jahre hat dann der Pokalsieger immer gewonnen. So, also das ist jetzt das 3. Mal in dieser Konstellation hintereinander, was halt auch für die Dominanz von Club Brügge und Union in der Liga spricht. Und ja, es ist irgendwo zwischen, man gewinnt was und es ist ein bisschen mehr als ein Freundschaftsspiel oder ein Vorbereitungsturnier und aber ein bisschen weniger als ein wirkliches Ligaspiel. Also ich glaube, wer das jetzt gewinnt, macht sich mit den anderen so ein bisschen lustig und hat dann Genugtuung, aber die wirklichen Bragging Rights ergeben sich daraus nicht so. Also wenn Union das jetzt gewinnt, macht das nicht wett, dass die Club Brügge sagen, ja, wir sind die Besten, weil wir der Meister geworden sind. Wenn Club Brügge das jetzt gewinnt, macht das es dieses, gibt es denen jetzt nicht keinen riesigen Push, sich noch besser zu fühlen, glaube ich. Also vergleichbar zu Deutschland.
Verstanden. Du wirst beim Supercup dann sozusagen auch fehlen.
Ich weiß es noch nicht ganz. Ich bin eigentlich an der Küste eingeladen und müsste dann halt zurück nach Brüssel. Also und dann zum Supercup und dann zurück nach Brüssel und dann am nächsten Morgen wieder zurück an die Küste fahren, obwohl Brügge nicht so weit von der Küste weg ist und es direkte Verbindungen gäbe. Das versuche ich gerade noch rauszufinden, das werde ich diese Woche wissen.
So viel vielleicht zum Spielplan.
Das gibt noch einen zweiten Spielplan, ne?
Was meinst du?
Den europäischen.
Ja, da bin ich sofort, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, also ist halt wie immer bei Union, also wer Dauerkarten, keine Chance im Prinzip, die waren relativ schnell weg. Ist auch so mit den Dauerkarten, das besprechen wir ja auch oft, dass es so ist, dass du die eben dann regelmäßig nutzen musst. Es gab dann so eine Plus-Mitgliedschaft für diejenigen, die eben nicht ständig vor Ort sein können. Da war offensichtlich diesmal nur irgendwie eine Woche oder anderthalb die Möglichkeit, das zu buchen. Das war genau in der Zeit, wo ich im Urlaub war, online abgeschalten habe offensichtlich. Jetzt besteht da keine Möglichkeit mehr. Also da ist eine relativ hohe Nachfrage und relativ schnell alles weg. Also es bleibt einfach wie immer. Es wird schwierig, tatsächlich Spiele zu besuchen. Das ist einfach ein Thema und ist auch, du hast ja auch schon öfters so beschrieben, ein Problem für Union im Wachstum. Ja, also das auf der anderen Seite muss man einfach sagen, ist auch eine große Nachfrage, was auch eben für die fantastische Entwicklung des Vereins spricht. Das ist einfach so. Und das ist das Positive. Und wenn man von außerhalb rein will, dann muss man sich ein paar Wege suchen und muss ein bisschen nachfragen. Grundsätzlich finden sich da schon Wege, aber es ist eben nicht ganz so einfach. Ne? Das ist.
Fanclubs können da Sachen übernehmen, die so ein bisschen Sicherheit reinbringen. Also an der Stelle, wo es immer Tickets gibt in Belgien, sind Auswärtsspiele. Einfach weil die Auflagen so hoch sind, dass es nervig sind, dass es relativ wenig attraktiv ist, auswärts zu fahren für Leute, die mit Fußball nicht so viel am Hut haben. Wenn jetzt jemand mitkommen möchte, das geht zwar auch über die Fanclubs, ist aber selten ausverkauft und oft kann man das machen, hat halt das Problem, dass bei fast allen Spielen der Liga immer dieser Bus-Kombo, also die verpflichtete Busanreise und auch Abreise gilt. Und das macht natürlich dann den Aufwand höher, sowohl an Zeit als auch ein bisschen an Planung, wenn man nicht sowieso eine Base in Brüssel hat. Ja, das wäre so das, was ich dazu zu sagen habe. Genau, ach so, vielleicht der letzte Punkt. Fanclubs können auch helfen beim Umwandeln von Union Plus zur Dauerkarte. Also der Gang ist ja so, dass man Union Plus Mitglied wird und dann in die Dauerkarte reinkommt. Und es kann gut sein, dass es Union Plus Mitgliedschaften noch geben wird, dass es nochmal aufgeöffnet wird. Aber das werden wir sehen.
Ich werde jetzt ein Auge drauf werfen, weil ich ein wenig nervös geworden bin. Aber es wird sich alles finden, egal wie. Wir haben noch ganz kurz, bevor wir zu Europa kommen, haben wir noch, machen wir vielleicht erstmal Europa, bevor wir zu den Vorbereitungsspielen kommen. Da hat die Auslosung stattgefunden und wir treffen auf Bodo Glimt, dem Überraschungsteam der letzten Saison. Wie war deine Reaktion, als du das gelesen hast?
Ich zwei oder drei Gedanken dazu. Die erste ist meine subjektive, das ist, dass ich halt nur am 4. ein Heimspiel gucken kann und es kam jetzt raus, dass am 4. das Heimspiel gegen sie sein wird, 4. August, also für mich erstmal gut in der Terminierung. Dann auswärts ist es halt was ich gerne mal machen würde, was aber dieses Jahr wahrscheinlich auch in der Ligaphase nicht drin gewesen wäre für mich, diese Saison. Von daher ist es okay, dass es jetzt kommt. So, also ich gucke ein bisschen gerade mit einem anderen Blick auf Auswärtsfahrten in Europa, als ich das die letzten Jahre gemacht habe, weil ich einfach jetzt heißt es verpassen für mich so ein bisschen, leider. So, das ist dann das zweite Ding. Und das dritte ist natürlich, wie stark ist der Gegner? Ich glaube, Bodo kann super unangenehm sein. Die haben gerade die Meisterschaft gewonnen, sind halt mitten in ihrer Saison, ne? Also haben ja auch, die Sommerpause ist ja eine Winterpause bei denen. So, also es gibt schon einfachere Lose an der da, aber wir haben gegen die schon mal gespielt und die haben es nicht völlig an die Wand gespielt. Das war auch bei uns zu Hause und vor 2 Jahren in der Europa League. Und ich glaube, es ist ein bisschen einfacher und angenehmer als Lyon. Also die Fans sind nicht so, also sehr fanatisch, aber nicht so aggressiv. So, und ich glaube, in Lyon müsste man sich mehr Gedanken machen, zum Beispiel, wenn man auswärts fahren würde. Es ist machbar, aber wir hatten jetzt nie richtiges Losglück in der CL-Quali. Und wenn man sich anguckt, welche anderen Mannschaften da potenzielle Gegner sind die alle unangenehm. Also es gibt ja auch Fenerbahce und Djabce, die noch nicht ausgespielt haben, wer von denen weiterkommt. Nee, Fenerbahce kennen wir ganz gut. Bei Djabce ist der Verein von Podolski, was natürlich ganz nett gewesen wäre, das mal zu sehen. Es gab, wie gesagt, Lyon, es gab Olympiakos, es gab, ich glaube, ein paar verpasse ich jetzt. Also ihr merkt schon, das sind alles Gegner, die unangenehm sein können. Ich finde, Bodo sticht da nicht nach oben raus, wenn es nicht im Winter ist. Im Winter wäre das noch was anderes gewesen. Und so gesehen muss man da jetzt gucken, dass dann die Standortbestimmung vor der Saison gut passiert und vielleicht die Tradition, dass wir die CL-Quali nicht weiterkommen. Wir sind ja einmal gegen Slavia Prag ausgeschieden und einmal gegen die Rangers. Dass wir die Tradition jetzt vielleicht ad acta legen können. Gleichzeitig, wenn wir da rausfliegen, also das wäre jetzt das Normalste der Welt und man muss da nachher noch eine zweite Runde bestehen. So, und von, es wird da halt aus 8 Mannschaften kommen nur 2 weiter. Und Union ist jetzt eine gute Mannschaft, aber nicht unbedingt die da auch positiv heraussticht. Also genauso wie Bodo. Und dann würden wir EL in der Gruppenphase spielen auf jeden Fall. Also ist keine weitere Qualifikation, dass man noch weiter runtergereicht werden würde. Was aus einer finanziellen Sicht schade ist und vielleicht aus dem sich mit den Größten messen. Was aber zum Beispiel, was die Attraktivität der Gegner angeht, wir fahren jetzt zu irgendwelchen interessanten Stadien und Ländern, die man sonst nicht so oft besucht, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Interessantes dabei ist natürlich höher. So, also das kann man dann auch so und so sehen.
Wo reist man denn zu Bodo Glimt an?
Ja. Man fliegt nach Oslo oder wenn man Zeit hat, nimmt man die Fähre nach Oslo und kann dann von Oslo weiterfliegen oder ich glaube auch Zug fahren, aber das ist ja zwischen Bergen und Tromsø. und also schon Richtung Nordpolarkreis. Ich glaube, man würde eher fliegen von Oslo aus, was es halt auch nochmal teurer macht, ne? Also ich glaube, Anreise unter 300 habe ich jetzt von hin und zurück nichts gesehen, was ja für ein Europapokalspiel, gut, also sehr kurzfristig, jetzt auch nicht kein Schnäppchen ist in dem Sinne, würde ich sagen. Und dann kommen ja da noch die norwegischen Preise an sich für alles Mögliche, inklusive Alkohol und Essen vor allen Dingen, dazu. Irgendwer hatte die Idee, ja, Aufgabegepäck und da einfach nur Alkohol und Essen reintun. Auch eine Möglichkeit, sicher. Wahrscheinlich sogar günstiger, wenn du das mit dem Alkohol gut timed. Ja, da ich nicht fahre, habe ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigt. Es wird auch keine starke Kulisse von uns sein, davon würde ich jetzt mal ausgehen, weil die Gruppenphase ja schon feststeht, also CL oder EL.
Wir haben ja im Prinzip zwei Auswärtsspiele, denn auch das erste Spiel findet ja nicht in unserem Stadion statt, aus bekannten Gründen. Wir spielen es in Ostende.
Ja, Fun Fact dazu, die Deutsche Bahn hat diesen Sommer zwei neue Verbindungen nach Belgien angeboten. Die eine geht nach Antwerpen, die andere nach Ostende. Mit ein bisschen Glück ist es vielleicht sogar interessant für Leute aus Köln. Wir spielen in Ostende, weil wir nicht gut können mit anderen Vereinen, die ein Stadion haben, das Europapokal tauglich ist, oder diese Vereine selber im Europapokal spielen und deswegen nicht vermieten wollen, oder wir mit Polizei und Bürgermeister von potenziellen anderen Austragsorten nicht klarkommen, und weil unser Stadion nicht Europapokal tauglich ist. Und weil mit dem Nationalstadion, dem König-Baudewein-Stadion, also dem Heysel-Stadion, so schlechte Erfahrungen gemacht waren die letzten Jahre, was die Rasenqualität angeht, und die Fans sich sehr beschwert haben, dass halt die Stimmung in so einem Stadion, das so groß ist, wenn man dann da irgendwie mit 5000 Leuten sitzt, ein bisschen leidet und das auch ein Nachteil sein kann. Und ich glaube, zu allerletzt, wir fahren nach Ostende, weil wir ganz viel Vamos a la Playa singen.
Dann schaue ich mal, tatsächlich darf fährt ein ICE, ein Intercity fährt durch.
Okay. Der fährt nicht jeden Tag, aber im Sommer werden irgendwelche, gab's welche angekündigt. Ich weiß nicht, ob es für den Tag, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, weil ich ja von Brüssel aus fahre. Und es soll ein Sonderzug aus Brüssel und zurück aus Brüssel organisiert werden vom Verein, das steht aber noch nicht. Wir wissen auch das Datum erst seit gestern, also das ist alles kurzfristig, aber es liegt halt auch an der UEFA und nicht nur am Verein und an den belgischen Behörden.
So viel zum internationalen Wettbewerb. Dann würde ich sagen, ganz kurz noch die aktuelle Vorbereitung. Du warst, glaube ich, beim Auftaktspiel beim 7:0, was das erste Spiel war dabei.
Genau, gegen Diegem oder Diechem oder Diechem oder Diegem, ich weiß nicht, was
Französisch. Ich kann dir auf jeden Fall nicht helfen. Das.
Also, wir bleiben mal bei der deutschen Aussprache. Diegem ist ein Vorort von Brüssel, der aber schon in Flandern liegt. Ich glaube, Viertligist. Und das war halt so ein sehr entspannter Auftakt, wo man hinfahren, gut, auch mit dem Fahrrad gut hinfahren konnte. Das haben viele von in meinem Umfeld gemacht. Ich denke, das 7:0 sieht gut aus. Gerade Krištof Lucci, der neue tschechische Defensiv-Mittelfeldspieler, ist da gut aufgefallen. Ansonsten gibt es zu dem Auftakt, glaube ich, wenig zu sagen. Also das ist halt dann so ein Dorf-Freundschaftsspiel in der Vorbereitung, wo man so ein bisschen wärmer wird und halt den gastgebenden Verein Möglichkeiten gibt, ein bisschen Geld zu verdienen und ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen.
Dann gab es ein 4:0 gegen rumänischen Verein, von dem ein Spieler offensichtlich kommt, deswegen hat man gegen ihn gespielt.
Ja, Darius Olaru ist vom FCSB gekommen. Es gibt zwei Nachfolgevereine, die sich auf Steaua Bukarest berufen. Der FCSB ist der kommerziellere, der von den Hardcore-Fans eher abgelehnt wird. Also viele Leute nennen es Fake-FCSB. Das war in Neilen, das ist unser alter Trainingsgrund, wo wir jetzt aber, also es gibt jetzt den neuen Basavantep, der näher bei Brüssel dran ist. Aber es gibt wahrscheinlich noch Übereinstimmungen mit Neilen, dass man da ab und zu auch spielt. Es war voll von Rumänen, es war ausverkauft. Ich kenne viele Leute, die nicht mehr rein durften. Ich glaube, 7.000 passen da auch rein oder so. Nee, es muss weniger sein. Nee, wahrscheinlich war es 2.000, 3.000 und es wollten 4.000 rein, irgendwie sowas. Aber für einen Auftakt ziemlich gut. Andererseits halt in erster Linie, also ich glaube, 80% der Zuschauer waren Rumänen und wegen dem rumänischen Verein da. Ja, spielerisch lief es, glaube ich, ganz gut. Aber halt zweite Auftaktspiel gegen, ich glaube, FCSB spielt auch, weiß gar nicht, wie die Europäer spielen dieses Jahr. So, ich glaube, das ist ein Verein, an dem wir vorbeigezogen sind die letzten Jahre. einiger Hinsicht. Nicht in dem, wie viele Zuschauer kommen wahrscheinlich. Ja, scheint ganz gut zu laufen. Ich habe es nur am Ticker verfolgt und kann dir jetzt nicht sagen, wie es spielerisch war, hundertprozentig, aber scheint ganz gut gelaufen zu sein, so von dem, was ich gelesen habe.
Dann gibt es ein 2-1 gegen den dänischen Meister, 2-1-7. Mhm.
Ja, hervorragend, Freundschaftsspiel, hinter verschlossenen Türen leider. So, ich glaube, es gab einen Stream, den ich aber auch nicht gucken konnte. Ja.
Einfach von Ergebnissen und
genau.
Alles gut. Und es gibt noch jetzt in 2 Spiele, das weiß ich nicht, ob die beide 90 Minuten gingen oder wie, ein Unentschieden gegen Eindhoven und dann in 0-3, glaube ich, ne?
Ja, das 0-3 war gegen die U23 von Eindhoven oder war das schon, ich meine, dass es irgendwie sowas war. Eindhoven haben wir ja im Auftakt letzte Saison geschlagen in der Champions League. So, ich glaube, dass das, ordnet das nochmal ein, ich glaube, dass Eindhoven einfach nicht mental klar war. Da jetzt auf, also sie haben belgischer Verein, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Und dass es daran gescheitert ist, aus deren Sicht. Ich glaube, dass Eindhoven an sich strukturell insgesamt vor uns steht. Und die standen ja auch in der Champions League am Ende vor uns.
Lass uns zu den Transfers kommen, wo ich ungewöhnlich beginnen will. Nämlich mit einer Rückkehr ins Trainerteam.
Eine Rückkehr ins Trainerteam?
Arturo Kopit ist zurück.
Okay, das habe ich nicht verfolgt und da kann ich, glaube ich, nichts zu sagen.
Genau, aber der war ja mit zu Monaco gegangen.
Mhm.
Und ich glaube, er war ja nicht ganz unwichtig so und deswegen hatte ich mich zumindest über die Meldung gefreut. Er ist auf jeden Fall nicht mehr in Monaco, ist jetzt wieder in Brüssel. Mhm. Und schauen wir mal, ob das Trainerteam, ja, also ob die ganze Mannschaft davon profitiert. Ich hab da ein gutes Gefühl.
Poco wurde ja rausgeschmissen bei Monaco zum Schluss. Ich denke, dass dann mit ihm da auch die Leute gehen mussten und sowas ist ja dann, glaube ich, normal auf der Ebene. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was er genau trainiert. So muss man halt gucken. Es zeigt sich halt auch, dass die Leute, die Trainer, die von uns weggehen, hatten keine gute Saison. Die wurden fast alle entlassen, ne? Also Felix Mazou wurde von Löwen entlassen und spielt jetzt bei Eupen. Ist jetzt Trainer bei Eupen. Alexander Blessin wurde entlassen. Poco wurde entlassen. Priraz hat keinen neuen Job, von dem ich weiß. Ja.
Schauen wir mal, wenn du es nicht so oft am Schirm hast, dann irritiert mich das so ein bisschen. Aber dann ist die Relevanz doch nicht so ganz groß. Aber auf jeden Fall hatte ich das positiv wahrgenommen, weil ja dann jemand aus dieser Trainerteam wieder zurückkommt. Okay, dann versuche ich es nochmal mit was Erfreulichen hinsichtlich Verlängerung. Das Sportfreund Smith verlängert, das freut mich doch sehr und halte ich für sehr wichtig. Teilst du das?
Ja, toller Spieler, hat gute Entwicklungen gelegt. Ich hoffe, dass er jetzt eine Art Durchbruchssaison hat und befürchte, dass wenn das passiert, wir ihn nächste Saison nicht halten können. Aber das ist ja das Geschäftsmodell. Und da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen.
Wenn er dann als Meister wechselt und Pokalsieger, ist doch alles.
Genau.
Alles,
doch alles nach dem Triple.
Okay, welchen Neuzugang sollten wir unbedingt noch erwähnen? Du hast ja schon ein paar bei den Testspielen.
Ein paar, die mir wichtig sind. Also Ondrej Krišvaluší habe ich schon erwähnt, tschechischer Mittelfeldspieler. Klasse Typ, hat super schon, also auch so eine Führungsstärke bewiesen. Deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass er so früh gewechselt ist in der Wechselperiode, 5 Millionen aus Ostrava. Viele Tschechen und Slowaken, mit denen ich drüber gesprochen habe, waren auch begeistert über ihn. Das wird sicher spannend. Ich hoffe, dass wir die Freude, die ich jetzt ausdrücke, bei ihm bleibt. Ich habe Darius Olaru erwähnt, zu dem kann ich nicht so viel sagen. Spannend finde ich noch Niki Havenaar. Das ist ein niederländischer Name, aber er ist Japaner, weil er in Japan geboren und aufgewachsen ist. Kommt vom SV Ried aus Österreich, ist schon 31 und soll wahrscheinlich so ein bisschen hinten die Erfahrung mal mitbringen, die wir ja so ein bisschen verloren haben. Da kommen wir gleich noch zu. Den würde ich auf dem Auge behalten, einfach so, weil es so ein super ungewöhnlicher Transfer ist mit 31. Jemanden, der halt, also SV Ried ist jetzt auch nicht der Verein, wo wir hingucken würden, sage ich mal, also ich zumindest nicht, um jetzt die neuen Durchbrechspieler zu finden, also gerade wenn sie 31 sind. Aber gerade diese Transfers, wenn sie gut laufen, machen ja den Erfolg von Union aus. Und die letzte Person ist Rele oder der Präsident. Rele Buhile Mofokeng aus von den Orlando Pirates aus Südafrika. Für 3,5 Millionen, 21. Und seitdem, ohne dass irgendwas anderes passiert ist, explodieren die Social-Media-Zahlen von Union Saint-Gilloise, weil alle Südafrikaner sich drauf stürzen. Also die Fußball-Aufregung und Positivität in dem Land finde ich immer wieder schön, das mitzukriegen. Wir hatten ja vor ein Jahren mit Percy Tau auch schon mal jemanden, wo das auf einem kleineren Niveau auch passiert ist. Dass halt viel Aufmerksamkeit aus dem Land zur Union kam. Spannender Spieler, super interessanter Typ. Der Trainer, er war ja auch bei der WM auch mit dabei, und der südafrikanische Nationaltrainer hat gesagt, dass die Erwartungen nicht zu hoch sein sollten, wenn er nach Belgien wechseln würde, weil die Physikalität der Liga eine ganz andere wäre und das brauche Zeit, das aufzubauen. Also finde ich eine spannende Einschätzung von einem Trainer, der einen Spieler ganz gut kennen müsste. So, aber wenn er recht hat und wenn die Hoffnung nicht zu Unrecht in Rele stecken, dann können wir sehr viel Spaß mit dem Typen haben.
Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das sind so die Neuzugänge, die aktuell feststehen. Und dann würde ich dort noch mal das große Thema umgehen wollen. Diskutiert wird noch ein Abgang von unserem Torhüter, der
Kjell Scherpen, der ja
von Sturm Graz kam.
Niederländer ist, von Sturm Graz kommt, aber von Brighton zu Sturm Graz gegangen war. Ich glaube sogar, das war eine Laie. Und so, dass Brighton, ich glaube, 40% der Ablöse kriegen würde. Brighton ist ja der Verbindungsverein von Union, wobei da gibt es auch noch was Neues zu sagen. Tony Blum hat seine Anteile, er hat ja noch 25% an der Holding gehalten, hat die jetzt auch nochmal in den Trust getan. Ich weiß nicht, ob das ein Verkauf ist oder um wirklich nochmal weiter rauszugehen aus dem Management. Er ist ja nicht nur bei Brighton mittlerweile dabei, sondern auch bei Hearts, die, wenn sie die 4-0-Niederlage im Hinspiel gegen Sturm Graz wieder machen, auch potenzieller Gegner sein könnten in der nächsten Runde der CL-Quali, eher unwahrscheinlich an der Stelle. Also Hearts of Midlothian. Das zum Rande. Wenn er gehen sollte, es sind englische Premier League-Vereine, die sich für ihn interessieren, aber eher am unteren Rand der Premier League oder ich glaube sogar Championship zum Teil, dann würden wir ein bisschen Geld kriegen, aber ich würde zu Brighton gehen. Und dann bräuchten wir einen neuen Torwart, von dem ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der schon feststeht, wie dieses Hin und Her jetzt kam. Unser Scouting macht ja immer eine sehr gute Arbeit.
Und so, hat man aber natürlich nach Bielefeld geguckt, ne?
Also Bielefeld gab es ein Gerücht, aber das stand noch nicht, glaube ich. So, aber ich glaube, sobald es wirklich in festen Tüchern ist, kommt also sobald der Chels-Abgang in festen Tüchern ist, wird auch ziemlich schnell kommen, wer neu zu uns kommt. Und ich glaube, der Bielefelder Torwart könnte eher Nummer 2 werden, dachte ich von dem. Aber vielleicht liege ich da auch falsch.
Nee, da wirst du schon näher dran sein. Auf jeden Fall wird der mit diskutiert. Und was ich noch habe, ist natürlich, ich weiß, die WM hast du umgangen. Deswegen berichte ich dir das, weil du das natürlich überhaupt nicht mitbekommen hast, dass Promis David da eine gute WM gespielt hat, sein erstes WM-Tor geschossen hat. Und jetzt legt Stuttgart wohl 14 Millionen auf den Tisch und fängt an, Promis David intensiv zu umwerben. Gut, nun wissen wir, dass das dort schon häufiger passiert ist. Bei ihm wäre es auch zu erwarten gewesen. Wie schätzt du das ein?
Ich fände es traurig, weil er toller Typ ist und der ja sehr sich auch auf Union eingestellt hatte, so indem wir auf Social Media und in den Medien sich begangen hatten, dass er letzte Saison geblieben ist, war gut. Seine Verletzung war ja eine Katastrophe aus seiner Karrieresicht. Ich finde entsprechend 14 Millionen gar nicht so viel für ihn. So, also ich kann das nachvollziehen und wahrscheinlich kommt das hin. Wenn ich Union wäre, würde ich mehr wollen und wahrscheinlich wird man das mit Erfolgs- und Weiterverkaufsprämien irgendwie klären an der Stelle. An der anderen Seite kann es natürlich auch ein bisschen schieflaufen mit den Verletzungen. Da müssen wir nur zu Sportsfreund bei Leverkusen, wie heißt er, Boniface gucken. Also ich hoffe, dass es für Promise weiter nach oben geht und nicht in so einer Sackgasse endet. Ja, es ist halt mitten in den Verhandlungen gerade, ne? Also ich glaube, mehr kann ich da jetzt nichts sagen. Bis jetzt ist, wenn man sich die Abgänge abguckt auf Transfermarkt, selbst wenn Scherpen noch dabei dazukommt, ist da relativ wenig. Es gibt ja noch diese Kalaili-Saga, zu der wir sicher gleich noch kommen.
Das wirst du direkt anschließen, das passt perfekt.
Genau. So, und bis jetzt sind da ja relativ wenig Leute gegangen, über die sprechen wir zum Abschluss, denke ich. Kalaili sollte zu Inter Mailand und es waren sich auch alle einig, dass er da hingehen soll. Und es gibt einen staatlich vorgeschriebenen Gesundheitschecks für Profisportler in Italien. Und den hat er nicht bestanden wegen einem potenziellen Herzproblem. Und er darf deswegen in Italien keinen Profisport begehen. Also ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn er auswärts irgendwie in Italien spielen müsste für eine nicht italienische Mannschaft. Aber Italien sagt, das Risiko ist zu hoch für diesen Beruf. Eigentlich müsstest du jetzt was anderes machen. Das andere kann aber sein, dass er weiterhin Fußballprofi bleibt außerhalb Italiens. Er ist jetzt offiziell erstmal zurück bei Union. Und in denen, als das dann rauskam in Social Media, war er auch erstmal in Union-Klamotten. Und als Spieler ist er, glaube ich, gut genug, dass er uns auch noch weiterbringen könnte. Ich weiß halt nicht, inwiefern das Geld eingeplant war. Das Gerücht war dann so ein bisschen, dass er auch nach England gehen könnte. Kann jetzt stattdessen. Da müsste man abwarten. Die Liste der Abgänge ist ja ziemlich kurz. Ich wiederhole mich hier an der Stelle. Und als erfahrener Union-Fans darf man diesem Frieden auf keinsten Fall trauen. Ja. Ich drücke das mal so aus.
Ja, habe ich verstanden. Grundsätzlich, ja, wird man erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Also das, ja, dann ist ja irgendwas auch entdeckt worden, wo man halt auch sensibel sein sollte. Ich hoffe, dass das auch von der Seite irgendwie betrachtet wird. Befürchte fast, dass der Fokus natürlich für ihn drauf liegt, irgendwie einen guten Job da zu bekommen. Aber so ganz, also überrascht waren alle Beteiligten so ein bisschen. Und da hoffe ich, dass alle die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Ja, ist eine Risikoabwägung, eine Frage von Risikoabwägung, ne? Also welches Risiko gehst du ein, wenn du eine Erbkrankheit hast oder halt auch irgendeinen anderen gesundheitlichen Defekt, der halt festgestellt wird, der nicht zur Frage, also der nicht da ist, im Sinne von, dass er Auswirkungen hat direkte, der halt aber Auswirkungen haben kann. So, und ich finde, dass der Spieler das weiß, ist gut, dass alle anderen das wissen, ist natürlich ein bisschen nicht ganz so gut, weil es natürlich seinen Wert auch so ein bisschen mindert und ihm ein paar Möglichkeiten rauben könnte, theoretisch.
Dann wollen wir mal über diesen Elefanten reden, der hier in dieser Podcast-Episode steht. Und es war, glaube ich, gleich im Juni schon, also relativ zeitnah nach Ende der Saison, dass verendet wurde, dass Christian Burgess, unser Kapitän, nicht Spieler von Union bleibt. Und dann relativ schnell wurde klar, er verlässt den Verein und wechselt zu einem Mitkonkurrenten in der Liga. Das habe ich überhaupt nicht klar so bekommen, weil ich immer dachte, also der spielt ein Leben lang bei uns und dann irgendwie ist er Trainer oder wie auch immer. Aber klar, ich komme natürlich aus so einem deutschen Blick, wo es das vielleicht auch nicht gibt in diesen obersten Ligen. Ich war irgendwie sehr irritiert und dann noch sehr mehr irritiert, als er dann aufschlug mit Videos und so weiter. Du musst mir das irgendwie einordnen. Ich habe es nicht ganz klar gekriegt. Ich habe tatsächlich auch die Stimmung, wie soll ich sie, ich als Außenstehender habe ich sie so wahrgenommen, dass man trotzdem ihn sehr schätzt und das als dann irgendwie normal betrachtet, dass das dann eben so der Lauf der Zeit ist und das so passiert. Und bei mir waren da irgendwie mehr Emotionen drin, die habe ich häufig nicht so sehr in den Kommentaren gelesen, was ja auch gut ist. Aber ich habe das für mich bis heute noch nicht so richtig klar bekommen.
Sind deine Emotionen denn irgendwie auf Wut aufgebaut oder eher nur so auf Missverstehen, sage ich mal, oder so ein bisschen Unverständnis? Oder?
Genau, einfach ist ein Unverständnis, ihn in einem anderen Trikot zu sehen, weil ich mir gesagt hätte, okay, dann lieber soll er eine Trainingsjacke anziehen, hat irgendeine Funktion im Staff oder irgendwie. Man muss so jemand halten. Vielleicht ist das auch versucht worden und er hat gesagt, ich kann doch noch spielen und ich will spielen, ich bin doch gut, das habt ihr doch gesehen und so weiter. Das kann ja auch sein, dass es da eben dann einfach unterschiedliche Sichtweisen gab. Natürlich hat man es als Außenstehender immer leicht, irgendwas zu kritisieren, das verstehe ich auch. Aber ihn in einem anderen Trikot zu sehen, das ist keine Wut, aber das kriege ich irgendwie nicht klar, weil das ist eine Union-Legende und den will man eigentlich nur im Union-Trikot sehen.
Die Spiele gegen Gent werden super interessant, wobei die ja einige Legenden von uns sich genommen, also geschnappt haben oder bei ihnen gefunden haben. Es gibt ganz viele Koordinaten, in die man das alles packen kann. Ich glaube, die wichtigsten Koordinaten sind, dass Burgess weiter spielen wollte, dass er eine bestimmte Sicherheit haben wollte in seinem Vertrag, die jetzt nicht aus seiner Situation nicht total aus der Luft gegriffen ist, sondern schon nachvollziehbar. Dass er gerne in Brüssel wohnt oder in Belgien weiter wohnen bleiben wollte, sich super wohlfühlt. Seine Frau ist ja auch Belgierin. Das Kind wächst jetzt hier auf. Und er sehr zu Hause ist hier und ich glaube zum Beispiel ein Rückgang nach England für ihn nicht unbedingt in Frage kam, so, oder irgendwie ein Wechsel nach Deutschland oder so, was ja vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Und dass aber auf der anderen Seite der Verein bestimmte Regeln hat in der Vertragsgestaltung, die den Wünschen von Burgess einfach diametral gegenüberstanden. Es ging darum, dass er die Möglichkeit haben wollte, dass wenn er ein Angebot aus dem Ausland kriegen sollte nach einem Jahr, wenn er, ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Spielen nicht spielt, das ablösefrei wechseln dürfe. Und Union gestaltet einfach Verträge so nicht. Und er hat in einem Interview jetzt auch gesagt, dass er gehofft hat, dass Union für ihn dann eine Ausnahme machen könne. Und Union will das aber, also das Management will das partout nicht. Und wir arbeiten halt mit einem Management, was die Spieler angeht, ziemlich das sehr, sehr sachlich und sehr wenig emotional macht. Und es geht vor allen Dingen um das Geld und es geht darum, dass keiner Ausnahmewünsche irgendwie anmelden kann und kriegt. Und alle kriegen relativ wenig Geld und aber hohe Erfolgsprämien. Und also die Erfolgsprämien geben aber auch, also gibt es dann auch für Spieler, die nur Teil des Staffs sind und nicht regelmäßig spielen, muss man vielleicht dazu sagen. So, weil sie trotzdem als Teil des Erfolges gesehen werden. Also ist jetzt nicht völlig nur auf Leistung getrimmt an der Stelle. Und da, das hat man nicht unter einen Hut bringen können. Und dann hat man, hat er halt gesagt, ja, okay, dann möchte ich den Vertrag nicht verlängern. Und hat der Verein gesagt, okay, dann verlängern wir den Vertrag nicht. Das hatten wir auch schon mal mit dem einen Trainer, mit Rirats, als der uns verlassen hat. Der wollte auch in der Vertragsverlängerung, oder also der Vertrag ging bei ihm sogar noch ein Jahr, und er wollte in der Vertragsverlängerung für das daraufgehend bestimmte Klauseln haben, die der Verein ihm nicht geben wollte. Und dann ist man übereingekommen, dass man sich über die Verlängerung nicht einig wird. Und dann hat der Verein aber auch gesagt, nee, dann tut uns leid, aber dann sehen wir auch keine Basis für das nächste Jahr erfolgreich zu Ende zu bringen, wenn wir uns so diametral nicht einig werden können. Und dann deswegen wurde er dann entlassen oder gehen gelassen, obwohl sein Vertrag eigentlich noch weiterging. Und das, daran erinnert mich das so ein bisschen. Und ja, ich war nicht ganz so überrascht wie viele im Umfeld und wie du auch, weil das fand ich, in dem, wie alle über diese Vertragssituation geredet hatten zum Ende hin von der laufenden Saison, klang das schon so ein bisschen durch und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass was im Argen war und konnte meinen Abschiedsprozess von Burgess, ich glaube, früher starten als die meisten anderen an der Stelle, so dass ich mich mental einfach darauf vorbereiten konnte, dass, na, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt bleibt. Und das hört sich jetzt auch nicht so an, dass alle sagen, auf jeden Fall, und wir sind alle völlig voneinander überzeugt. Und wenn ich das, also das ist natürlich eine Gefühlssache und man kann mit solchen Gefühlen auch falsch liegen. In dem Fall lag ich aber leider richtig. Dann vielleicht ein paar Gedanken zu Gent. Von allen belgischen größeren Vereinen, wo er noch ein bisschen Erfolg haben kann, ist es der, dem wir am positivsten gegenüberstehen, sowohl mit den Fans als auch von dem, wie das Management läuft. Es gibt super wenig böses Blut zwischen irgendwie allen Beteiligten. Gent wäre auch eine Option für Europapokalspiele an für sich. Ich weiß gar nicht, warum das. Spielen die jetzt auch europäisch? Ja, müssen sie ja wahrscheinlich dann. Das ist deswegen nicht zur Diskussion stand. Und ja, das ist so ein bisschen das, so die Koordinaten, über die ich es vorhin hatte. Ich würde sagen, ich wünsche ihm alles Gute in 32 der nächsten Spiele. Ich wünsche ihm, dass er sich in den anderen beiden Spielen nicht verletzt und zumindest am Ende des Spiels auch gut gefeiert wird von uns und dass da wenig böses Blut bleibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er danach zurück zu uns in den Kader kommt, wenn er irgendwann die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Kann mir aber auch vorstellen, dass er jetzt merkt, dass er zwar mit den Fans und dem Vereinsumfeld gut kann, aber mit dem Vereinsmanagement gar nicht so sehr. Vielleicht findet er dann auch eine andere Möglichkeit, irgendwie im Management zu sein. Gemeinsam mit ihm gegangen ist Guillaume François, der jetzt seine Karriere geendet hat. Beide sind die letzten Spieler, die zweite Liga gespielt haben für uns, muss man noch dazu sagen. Also es ist wirklich ein Bruch an der Stelle. Es ist aber neben Jens Tönkens, der dritte Torwart, dessen Vertrag einfach nicht verlängert wurde, sind das die einzigen Abgänge, die jetzt feststehen, was halt wirklich wenig ist für Union, auch zu dem Zeitpunkt der Saison. Ich denke, dass da noch was kommt. Ich denke, dass wir bis zum Abschluss der Transferperiode noch das Thema nochmal besprechen werden. Ja, zu Christian Burgess. Ich konnte das halt irgendwie früh abschließen an der Stelle. Es ist natürlich schade. Man muss dann einfach hoffen, dass alle professionell mit umgehen können, inklusive der Fans und des Umfelds, und allen Beteiligten alles Gute wünschen. So. Und das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen. Das Management des Vereins geht mit Spielern halt sehr so um, dass sie eine Ressource sind. Nicht im Sinne von, dass sie unmenschlich behandelt werden, aber letztendlich sind sie ganz schön austauschbar zu einem Grad, dass es schwierig wird, Verbindungen zu den Spielern aufzubauen als Fans. Schwieriger, als wir das gewohnt sind, würde ich sagen. Also sowohl als Deutschland, als auch als Kinder der 90er, 80er, 2000. Und erfolgreiche Mittel- oder mittelgroße oder kleine Fußballvereine der jetzt kommenden Zeit, die halt geprägt sein wird von einer Konzentration von Ressourcen, müssen sich wahrscheinlich so ein bisschen daran gewöhnen, es sei denn, es ist der SC Freiburg. Der kriegt das irgendwie anders hin, aber alle anderen...
Ja, ja, du hast recht. Also das, ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles und du hast vermutlich recht. Er ist halt durch diese besondere, also Fakt ist aber, die andere Sache ist, es ist ein besonderer Verein, er hat besondere Wurzeln und diese Wiederauferstehung, so möchte ich es mal nennen, jetzt ein bisschen leicht überpathetisch oder was weiß ich, da ist ja halt ein Gesicht davon, ne? Und das ist schon schwierig. Aber klar, es ist ein professioneller Verein, wir wollen, dass der in der Liga bleibt, wir wollen, dass er europäisch am liebsten uns neue Gegner beschert und dann braucht es auch professionelle Strukturen und dass er natürlich auch so ein bisschen an eine Leistungsgrenze gekommen sind, das haben wir auch gesehen. Also das, logisch ist das alles und du hast mit allem recht und hast das auch wunderbar erklärt. Es bleibt trotzdem dieser emotionale Wunsch von mir aufgrund der Geschichte, ihn irgendwie in der Trainingsjacke dahinter gesehen zu haben. Aber ich verstehe das schon gut und ich finde, du hast das schon schlüssig erklärt und das passt eben dann auch zum Verein und ist vielleicht auch konsequent. Fakt ist, nach außen wirkt so, dass man professionell auseinandergegangen ist und dass da nach außen wirkt es bisher so, dass da kein böses Blut geflossen ist. Klar freut man sich nie über so eine Trennung, deswegen hast du auch recht, dass es eben dann spannend wird, die Spiele zu sehen, wenn man aufeinander trifft und im Prinzip liegt es auch an der Kurve, genauso souverän mit dem, oder an der Tribüne in dem Fall, genauso souverän mit dem Wechsel umzugehen. Ne? So, dann wenn wir bei dem Abschluss, nämlich der Prognose. Was wäre für dich eine erfolgreiche Saison 2026-27?
Für Nichtabstieg sind wir mittlerweile zu erfolgreich, oder? dass ich damit durchkomme. Es wäre für mich eine gute Saison, wenn wir, also eine sehr, sehr gute Saison, wenn wir wieder irgendein Tafelsilber holen würden. Es wäre auch eine sehr, sehr gute Saison, wenn wir um Tafelsilber mitspielen, aber in allen drei Wettbewerben es nicht schaffen, wenn wir in allen drei Wettbewerben weit kommen, also CL oder EL quasi aus der Gruppe raus, Halbfinale, Pokal und vielleicht um die Meisterschaft bis zum zweit- oder drittletzten Spieltag. Es wäre alles, was in der Europa-Qualifikation, also selbst für die Conference League, landen würde, wäre aus meiner Sicht sportlich keine Katastrophensaison. So, aber ich meine, ich gehe zum Fußball, um Spaß zu haben und ich habe den Spaß halt mit guter Atmosphäre und dem gemeinschaftlichen Erlebnis. Und solange das Umfeld und alles positiv ist und bleibt, habe ich Spaß am Fußball. Das kann dann auch in der zweiten Liga sein. Deswegen ist das für mich das Wichtigste. Also ob ich meine Dauerkarte verlängere, hängt eher davon ab, so habe ich jetzt nur irgendwie gar keinen Spaß mehr an der Sache. Was nicht passieren wird, ich werde weiterhin Spaß haben und meine Dauerkarte verlängern nächstes Jahr. Aber so insofern wäre das für mich auch, also würde ich mich auch damit arrangieren können, wenn es sportlich keine super erfolgreiche Saison werden würde. Ich gehe aber davon aus, dass die Entwicklung weiterhin nach oben geht und ich mit dem einen Tafelsilber haben, hoffentlich nicht falsch liege. Und ein Schritt nach vorne wäre natürlich entweder in Europa Champions League überstehen, der Gruppenphase, oder Europa League bis ins Viertelfinale kommen. Das wäre halt ein Schritt nach vorne auf jeden Fall, der sich da zeigen würde. In Belgien wäre ein Schritt nach vorne halt irgendwie sich entweder weit vor Brügge in der Liga finden, wobei es halt auch ein bisschen davon abhängt, wie deren Saison läuft, oder ein Double gewinnen, das kann natürlich auch knapp sein dann an der Stelle. Das wären so die sportlichen Schritte nach vorne. Nicht sportlich, halt dieser eine Konflikt, den wir angesprochen haben, wenn der sich finden würde, das wäre gut. Und da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, das Stadion-Thema, da scheint es nach vorne zu gehen und vielleicht ist der größte Impact, den diese Saison haben könnte, halt wirklich, dass es losgehen kann mit dem neuen Stadion für den Verein mittel- und langfristig. Ich freue mich auf viele neue Spieler und neue Fans aus der ganzen Welt, die Union hoffentlich entdecken werden weiterhin. Hoffe, dass die Vereinsführung mich überrascht und nicht so viele Spieler gehen wie die letzten Jahre. Und ja, das sind so ein bisschen meine Prognosen. Was sportlich, was jetzt drin ist, kann ich nicht sagen. Das kann, also ein Triple würde ich mal ausschließen. Ein Double mit ein bisschen Glück ist machbar. Oder ja, in der Europa League kann ich mir halt vorstellen, so bis zum Viertelfinale, wenn es gut läuft, ein bisschen Losglück und die Mannschaft sich früh gut findet oder halt zu den Playoff-Spielen gut findet der Europa League, wäre das so ein bisschen, von dem das abhängt. Aber das ist Stand jetzt, weil der Kader halt aus einer Unionssicht relativ groß ist und wahrscheinlich noch kleiner wird und wir nicht sehen, wie das Einspielen sich findet, ist es sehr schwer zu sagen. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass Hubert, also der Trainer, hat ja jetzt erst seine erste richtige Vorbereitung mit Union. Der ist ja letzte Saison im Oktober oder November gekommen. Und vielleicht kann das ja auch nochmal ein Faktor sein, der für Erfolg spricht. Der letzte Punkt ist halt, was wir die letzten 5 Jahre gesehen haben, ist eigentlich 4-mal ein Einbrechen in den Playoffs. Gut, jetzt sind die Playoffs weg. Aber dieses Einbrechen zum Ende der Saison, das sicher auch ein bisschen was mit Nerven zu tun hat, eigentlich ist das, was man so gruppenpsychologisch auch am ehesten sportlich abstellen sollte.
Wir haben tolle Neuzugänge. Es hängt, glaube ich, schon ein bisschen davon ab, was jetzt noch mit dem Keeper passiert, der schon durch seine Größe recht beeindruckend war, fand ich. Ist jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber ich fand ihn sehr angenehm als Keeper. Und ich glaube, wenn du als Stürmer auf ihn zuläufst, ist das schon immer ein Thema gewesen durch die Größe eben. Und da kann ich eben jetzt die Ersatzkeeper nicht so richtig einschätzen. Und das, so ein Torhüter macht halt schon ein bisschen was aus. Und natürlich ist ein Promis David auch nochmal, also der gerade jetzt, wo er wieder gesund ist, das war ja natürlich, darf man auch schon ein bisschen sagen, ja, weiß ich auch nicht, die ganze Saison verletzt. Und dann sieht man ihn bei der WM, da ist man dann eben froh, dass es für ihn läuft, aber irgendwie auch traurig, dass wir ihn nicht für uns gesehen hat. Deswegen hätte man schon die Hoffnung gehabt, dass er diese Saison spielt für uns. Aber klar zur Philosophie, ich sag mal, wenn da was Ordentliches auf dem Tisch liegt und das Angebot geht bestimmt nochmal nach oben, dann ist er weg. Das gehört einfach zu dem Verein. Aber unabhängig davon, also glaube ich irgendwie und ich habe das Gefühl, dass nach dieser Niederlage in Brücke so, das wird diese Saison alles gut und wir werden auf jeden Fall Meister. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich glaube, Bodo Klimt ist ein bisschen unglücklich, weil es eben nicht so ganz der große Name ist. Das könnte ein bisschen schwierig werden und dass man dann in der Europa League eine gute Rolle spielt, das glaube ich schon. Und dass man sich dann entwickelt. Also deswegen ist die Tendenz eigentlich ähnlich, dass ich glaube, wir gewinnen was. Ich glaube, es tatsächlich wird die Meisterschaft sein, weil uns das mehr liegt so über das ganze Jahr. Und dass wir in Europa, dann in der Europa League eine gute Rolle spielen, das glaube ich auf jeden Fall. Also das wird in meiner Welt auf jeden Fall eine tolle Saison. In der Hoffnung, dass in der Kurve nichts passiert, dass man dort irgendwie zusammenbleibt und dass nicht irgendwie was aufbricht, dass, was weiß ich, unser Kapitän irgendwie es Ärger gibt irgendwie in solchen Spielen. So, also dass solche Sachen, die sonst eigentlich nie bei uns waren, dass die auch bleiben und damit in Ruhe im Prinzip auch weitergearbeitet werden kann. Dann freuen wir uns auf eine tolle Saison. Justus, ich danke dir, aber natürlich bleibt zum Abschluss nochmal die Frage, gibt es irgendein Thema, was wir überhaupt vergessen haben, was ich vergessen habe bei der Vorbereitung?
Nein, eigentlich 2 Halbsätze, die ich vergessen habe zum Stadion in Ostende. Ostende war Erstligist und Zweitligist und ist dann pleite gegangen. Auch so ein bisschen in diesem Multi- Clubstrukturen, die kaputt gegangen sind, bis letzte Jahrzehnt, sag ich mal. Obwohl, ich glaube, die waren gar nicht Multi, aber das war so ein bisschen ähnlich vom Management her. So haben aber in dem Zeitpunkt sich das neue Stadion gebaut, deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch, dahin zu fahren. Es kann ganz, also es ist möglich, wenn wir jetzt weiterspielen und weiterkommen gegen Bodo, spielen wir das zweite Qualifikationsspiel auf jeden Fall auch daheim. Und die Gruppenspiele, wenn wir Champions League spielen, würden König-Badewein-Stadion stattfinden. Wenn wir Europa League spielen würden, ist jetzt angekündigt, entweder Ostende oder Löwen. Wahrscheinlich guckt man auch so ein bisschen, wie das Hin- und Zurückfahren nach Ostende war. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das im August auch nochmal was anderes ist, als sowohl arbeitstechnisch, als auch von dem, wie sich das anfühlt, als irgendwie im Oktober, November unter der Woche. Also da muss man sich ja auch quasi einen Tag frei nehmen oder 2 halbe Tage oder so. Hoffentlich klappt das mit dem Kombi-Zug, also mit einem Sonderzug, der dann zumindest zurückfährt. Für das eine Spiel freue ich mich drauf, ich habe aber so ein bisschen Befürchtung, dass es nicht ganz so gut wird bis zum Ende der Saison. Andererseits kann man dazu aber auch sagen, dass zum Beispiel Zentralen, obwohl das eh nicht weit weg ist und da kein Bus den Zug entfährt, jetzt auch für Europa ausbaut und das Stand in Europa League technisch tauglich macht. Die Hoffnung besteht halt, dass wenn jetzt Mechelen zum Beispiel das auch machen würde, Mechelen ist jetzt nicht viel weiter als Löwen und wäre vielleicht so ein bisschen die beste Lösung an der Stelle eigentlich. Aber das wird sich zeigen natürlich, das ist eine Frage der Zukunft und am besten wäre selbstverständlich ein eigenes Stadion, das es kann. Kann natürlich auch sein, dass Anderlecht die Qualifikation nicht schafft, wie letztes Jahr und wir dann wieder bei denen spielen. Da würde ich jetzt aber nicht drauf bauen und es scheint auch so, dass das Umfeld von Anderlecht da keine Lust mehr drauf hat. Das hat sich ja zum Beispiel auch in dieser sehr giftigen Atmosphäre um das Pokalspiel gezeigt, das Pokalfinale. Ja, ich danke dir, Danny, für deinen Einsatz und deine Zeit und dein Interesse. Liebe Zuhörerinnen, auch danke, dass ihr uns zugehört habt. Und Allez l'Union.
Allez l'Union. Vielen Dank.